Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. 1. Mose, Kapitel 24, die Verse 10 bis 21. So nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und er sprach: Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors, des Bruders Abrahams war, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Amen. Wir setzen uns wieder. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema, das wir heute in dieser Predigt behandeln wollen, heißt: Nicht nur dir, sondern auch deinen Kamelen. Drei Lektionen aus dem Leben Rebekkas. Die drei Lektionen heißen: Bete konkret, bleibe rein und diene von Herzen. Bete konkret, bleibe rein und diene von Herzen. Das sind die Lektionen, die wir mitnehmen wollen aus dieser Begebenheit, die vor 4000 Jahren vor den Toren der antiken Stadt Haran stattgefunden hat in Nordmesopotamien. Also heute wäre das in der südlichen Türkei im Grenzgebiet zu Syrien. Das erste: Bete konkret. Abraham war alt und hochbetagt, so heißt es am Anfang von Kapitel 24. Und dennoch war Abraham auf Brautschau. Allerdings nicht für sich, sondern für seinen Sohn Isaak. So war das damals. Weil Abraham aber alt und hochbetagt war und sich nicht selber auf die lange Reise begeben wollte, schickte er seinen dienstältesten Knecht Eliezer. Und der hatte zur Partnerwahl für Isaak, den Sohn Abrahams, zwei Kriterien. Die zwei Kriterien lauteten: diese Frau für meinen Sohn Isaak darf keine Kanaanitin sein und sie muss aus Nordmesopotamien, aus der Verwandtschaft meiner Familie kommen. Das waren die beiden Kriterien, mit denen der Knecht Abrahams Eliezer ausgestattet war und jetzt mit einer kleinen Karawane 800 Kilometer weit in dieses Gebiet um Haran zog. Und je näher der Eliezer mit dieser Karawane nach Haran kam, desto schwerer lastete die Last der Verantwortung auf seinen Schultern. Man muss sich das vorstellen, man soll jetzt dort eine Frau finden für den Isaak. Ja, das muss man sich mal überlegen. Wie schwer ist das denn, für sich selber schon die richtige Frau zu finden und jetzt für einen anderen die richtige Frau? Das war eine schwere Aufgabe. Welcher Deckel passt zum Topf? Und wie viele Mädchen wird es dort geben? Und welche nehme ich denn dann? Ich kann mir diese Ratlosigkeit bei dem Eliezer sehr gut vorstellen. Und ich finde es ganz wunderbar und sehr lehrreich für uns, was der Eliezer macht in seiner Ratlosigkeit. Er betet. Er sprach: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Eliezer betete nicht zu irgendeinem Gott, es gab ja damals viele, sondern er betet ganz direkt zu dem einen Gott, den er durch seinen Herrn Abraham kennengelernt hat. Es ist der Gott Abrahams, es ist der Gott Isaaks, es ist der Gott Jakobs, es ist der Gott Israels, der eine lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich dann 2000 Jahre später in Jesus Christus hier auf der Erde offenbart. Zu diesem Gott betet der Eliezer jetzt sein ganz konkretes Gebet. Ein Gott, der Gebet erhört. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahos des Bruders Abrahams war, also eine Verwandte, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Ist doch fantastisch, wie detailliert der Eliezer das überliefert hat, wie detailliert es auf uns gekommen ist, was damals vor 4000 Jahren geschehen ist. Er hatte kaum ausgeredet, er hatte noch nicht ausgeredet, da kam Rebekka schon aus der Stadt. So werden wohlgemerkt nicht alle Gebete erhört, aber so wurde dieses Gebet erhört. Eliezer kommt auf sie zu und er bittet sie um Wasser. Und sie reicht ihm den Krug. Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Jetzt kann man sich vorstellen, wie gespannt der Eliezer in dieser Situation gewesen ist. Was wird jetzt passieren? Und tatsächlich, sie spricht: Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Ist das nicht genial? Einmal der Mut, Eliezers so konkret zu bitten, das ja so viel ausschließt. Sie muss diesen Satz bringen. Sie muss das sagen. Sie muss diese Bereitwilligkeit mitbringen, auch die Kamele zu tränken. Und genau dieses Gebet wird erhört. Ich will deinen Kamelen auch schöpfen. Was können wir aus dem Gebet Eliezers lernen? Zuerst einmal, wenn du ratlos bist, bete. Ich weiß nicht, mit welchen Fragen, mit welchen Sorgen, mit welchen Problemen sie heute hierher gekommen sind. Ratlosigkeiten im Herz, das kennen wir alle. Die Nöte, die uns beschäftigen. Die Dinge, die uns Last machen, die uns drücken auf der Seele, die uns unruhig schlafen lassen. Mache daraus ein Gebet. So hat es Eliezer gemacht und so dürfen wir es auch machen. Und dann, das ist das Zweite, wenden Sie sich an den Gott, der allein wahrer Gott ist, nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi. Er ist der Gott, der einzige Gott in dieser Welt, der uns wirklich helfen kann, der wirklich in der Ratlosigkeit eingreifen kann und auch so konkret eingreifen kann. Eliezer bedeutet Eli, mein Gott, Ezer, Hilfe, mein Gott ist Hilfe. Und so dürfen wir es erleben. Tag um Tag, wenn wir zu diesem lebendigen Gott auch heute noch beten, 4000 Jahre später, er ist immer noch da, er ist lebendig und er hört und er erhört. Bete konkret. Es ist ja doll, wie konkret er hier betet, wie das so in die Alltagssituation hineinpasst. Hier an dem Brunnen, da muss sie kommen, da muss sie mir zu trinken geben und den Kamelen dazu. So konkret betet er. Beten Sie konkret. Beten wir konkret für das, was uns in unserem Alltag beschäftigt. Wo wir ratlos sind, wo wir planlos sind, da will er helfen und Gebet erhören. Und viertens, rechne mit Antwort. Dieser Gott reagiert. Dieser Gott ist lebendig. Dieser Gott will in unser Leben eingreifen. Er will in unserem Leben handeln. Er will die Ratlosigkeiten auflösen, die Probleme für uns tragen. Wirf deine Sorge auf ihn, denn er sorgt für dich. Vor 2 Wochen war ich mit der Bahn unterwegs nach Darmstadt und bevor ich morgens in Verden aufgebrochen bin, hatte ich meine Gebetszeit und ich habe gebetet, Herr, zeige mir den Mann, mit dem ich in der Bahn über dich sprechen werde. Ich will diesen Mann treffen und ich will ihm von dir Zeugnis geben. Und dann bin ich in mein Büro gegangen nach der Gebetszeit und ich habe solch ein Buch hier mitgenommen und habe das in meine Tasche gesteckt. Das, was hier draufsteht vorne, kann kaum einer lesen, der hier sitzt. Vielleicht der ein oder andere, es ist Arabisch. Aber ich wusste, ich nehme dieses Buch mit und wenn ich nach Hause komme, dann will ich dieses Buch nicht mehr dabei haben. Und dann steige ich in den Zug und ich setze mich hin und mir gegenüber sitzt ein Mann, zumindest arabischen Aussehens. Und dann habe ich erstmal meine Bibel rausgeholt und ich habe 1. Mose 26 gelesen, also 2 Kapitel weiter. Gelesen und dann habe ich gebetet und dann habe ich den Mann angesprochen. Ja, woher kommen Sie denn? Aus Bremen. Okay, das war jetzt noch nicht so doll, aus Bremen kommen viele. Und dann fragte ich, ja, wo kommen Sie denn ursprünglich her? Und dann sagte er, ja, raten Sie doch mal. Und da merkte ich, jetzt ist das Gespräch schon in Gang. Und dann habe ich geraten, habe gesagt, Sie kommen entweder aus Ägypten oder aus dem Sudan. Dann sagte er, falsch. Und dann erklärte er mir, welche Länder es im Norden Afrikas gibt. Und dann sagte er, ich komme aus Marokko. Und dann waren wir mittendrin im Gespräch und hat sich ein wirklich schönes Gespräch entwickelt, wo wir auch auf Glaubensthemen zu sprechen kamen. Das will ich jetzt hier nicht erörtern, aber am Ende habe ich ihm das hier gegeben. Sicherlich hat er sich gewundert, woher der denn jetzt ein arabisches Buch? Er hat es sofort den Titel mir vorgelesen, was da drauf steht und hat gesagt, darüber freut er sich, er packt es in seine Tasche und sagt mir zu, das werde ich lesen. Und ich habe, als ich in Hannover ausgestiegen bin, nur gedacht, Herr, du bist gut. Du hörst meine Gebete. Du bist ein lebendiger Gott. Und wenn man mit ihm redet, mit diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so wie vor 4000 Jahren das Gebet erhört wurde, so werden unsere Gebete heute auch erhört, beten wir. Das Zweite, bleibe rein. Wer war denn diese Rebekka? Ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors des Bruders Abrahams war. Rivka, so lautet der hebräische Name, war eine Enkeltochter Nahors und Nahors war der Bruder Abrahams. Also Isaak und Rebekka waren recht nah miteinander verwandt, wobei hier bei Nahor eine Generation dazwischen geschaltet ist, nämlich der Betuel. Denn wir erinnern uns, Abraham konnte mit Sarah keine Kinder kriegen, sodass es sehr lange dauerte, bis der Isaak überhaupt geboren wurde. Da hatte der Nahor Zeit, seine Generation etwas weiterzuführen. Denn Abraham bekam den Isaak mit 100 Jahren, beziehungsweise seine Frau. Was wissen wir noch über diese Rebekka? Hatte einen Bruder, Laban, von dem wir dann später in der Bibel noch mehr hören. Wir hören hier etwas ganz Interessantes über Rebekka in Vers 16. Das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Das ist die Formulierung, die wir dann 2000 Jahre später von Maria hören. Als der Engel ihr sagt, du wirst einen Sohn gebären, da sagt sie, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Es ist eine ganz interessante kleine Beobachtung hier in diesem Kapitel 24. Für die junge Frau werden drei Begriffe im Hebräischen verwendet. Einer dieser Begriffe wird in Jesaja 7, Vers 14 verwendet, wo der Prophet Jesaja ankündigt, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Wo wir dann in den Evangelien lesen bei Matthäus, dass sich das erfüllt hat, als Maria mit Jesus schwanger ist. Sie ist die Jungfrau, die Jesus bekommt und damit Jesaja 7, Vers 14 erfüllt. Moderne Theologen, liberale Theologen sagen, ja, dort im hebräischen Urtext in Jesaja 7, Vers 14, da steht der hebräische Begriff Ha'alma. Und das würde nicht Jungfrau bedeuten, wie die jüdischen Übersetzer fälschlicherweise ins Griechische übersetzt haben, sondern das bedeutet nur junge Frau. Das ist ja ein Unterschied. Eine junge Frau kann ja auch schon mit einem Mann geschlafen haben, also stimmt das hier nicht ganz. Jetzt gucken wir in diesem Text hier, 1. Mose 24, und wir finden drei Begriffe im Hebräischen für die Bezeichnung von Rebekka. Und wenn der Eliezer über Rebekka spricht, dann diese drei Begriffe. Und einer dieser Begriffe an einer Stelle, nämlich in Vers 43, ist genau Ha'alma. Also der Begriff, von dem in Jesaja 7, Vers 14 gesagt wird, das ist ja nur eine junge Frau und keine Jungfrau. Rebekka aber ist eine junge Frau, die von keinem Manne wusste. Und so finde ich es sehr schön, dass dieses Kapitel auch dazu beiträgt, um den liberalen Theologen eins auszuwischen, nämlich deutlich zu machen, dass im hebräischen Kontext, im jüdischen Kontext eine junge Frau, eine Ha'alma, eine Frau ist, die noch von keinem Manne wusste. So wie Rebekka, so wie Maria, so wie es im alten Israel erwartet wurde, wie es auch die Gebote Gottes vorgeben. Deswegen haben die jüdischen Übersetzer Jesaja 7, Vers 14 selbstverständlich mit Parthenos übersetzt und das bedeutet griechisch Jungfrau. Aber das nur als kleiner Ausflug in diesen Bereich, was mir hier wichtig ist. Wir werden heute dazu förmlich angeleitet und getrieben, vor der Ehe miteinander ins Bett zu gehen. So wird es in Fernsehserien, in Büchern, in Medien vertreten, vorgezeigt und immer wieder ausgebreitet, sodass man kaum noch junge Menschen findet, die es für selbstverständlich finden, bis zur Ehe zu warten. Und selbst unter Christen ist das ein umstrittenes Thema, weil man dann hört, ja, wo steht denn das in der Bibel? So habe ich es mal in einem Jugendkreis erlebt. Und da sind alle Verkündiger herausgefordert, von der Bibel her zu begründen und das der Jugend weiterzugeben. Es ist selbstverständlich aus Gottes Sicht eine Ordnung, dass wir bis zur Ehe warten und nicht vorehelich verkehren. Wo steht denn das in der Bibel? 1. Thessalonicher 4, Vers 3 als ein Beispiel. Aber das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, Porneia, wo auch das Wort Pornografie herkommt, aber das bedeutet alle sexuelle Praxis außerhalb des Ehebundes. Aber das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Wir sollen die Pornografie, wir sollen den vorehelichen Verkehr, wir sollen den außerehelichen Verkehr meiden, wir sollen rein bleiben, so wie Rebekka und so wie Maria rein waren und rein in den Ehebund eingetreten sind. Ich möchte ein modernes Beispiel einer solchen Rebekka vorlesen. Sie heißt nicht Rebekka, sondern sie heißt Deborah und hat einen Artikel im Fokus, in dem Online-Magazin Fokus, veröffentlicht, beziehungsweise über sie. Sie ist eine bildhübsche, kluge Frau und hatte immer jede Menge männlicher Fans. Aber Deborah Gerhardt, 30 Jahre, wusste immer, dass Sex für sie nicht Spaß bedeutet, sondern etwas Wunderbares, das sie nur mit einem Menschen teilen möchte, ihrem zukünftigen Ehemann. Wenn ich in den Laden gehe, so die Deborah, nehme ich ja schließlich auch nicht den Tester, der vorne im Regal steht und den einige schon in den Händen hatten. Ganz bewusst greife ich nach hinten, nehme das original verpackte, genauso wünsche ich mir eines Tages auch meinen Mann, sagte ich. Und dass ich genauso auch für ihn sein wolle. Unsere Ehe ist Gottes perfekter Plan, so sehe ich es. Und ich sehe, wie das Verzichten mich nebenbei noch für andere Lebensbereiche stark gemacht hat. Für den Job zum Beispiel. Man muss nicht immer alles sofort haben, wie unsere Gesellschaft uns so häufig weismachen will. Ich denke, das Warten ist ein gutes Training für den Charakter und die Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte gerade den Jungen unter uns wirklich Mut machen, sich an solchen Vorbildern zu orientieren. Und lasst euch nicht weismachen von denen, die um euch herum sind und sagen, wie, du hast noch nie. Nein, sei mutig und stark im Sinne des Glaubens, im Sinne Jesu, im Sinne dieser Reinheit, wie wir sie hier bei Rebekka oder bei Maria finden. Rivka bedeutet auch große Geduld. Die muss man haben, aber die zahlt sich aus. Das Dritte, diene von Herzen. Kennen Sie Horst Schulze? Kennen Sie den? Es ist der Gründer der Ritz-Carlton Luxushotelkette. Und eine der Grundlagen seiner Hotelphilosophie, mit der er so weltweit erfolgreich war, begründet er mit einem Satz Benedikts von Nursia. Wenn ein Gast kommt, behandle den Gast so, als ob es Jesus Christus selbst wäre. Das ist echter Service, so der Horst Schulze. Und ich habe den Eindruck, dass die Rebekka genau das macht, als der Eliezer mit seiner Karawane zu der Stadt Haran kommt. Wie wird er denn dort in Empfang genommen? Wie wird er denn dort empfangen? Mit einer dienstbereiten jungen Frau. Eliezer hatte ein Zeichen gefordert und dieses Zeichen war nicht ganz ohne. Eliezer hatte nämlich Helfer bei sich. Eine ganze Reihe von Männern, die alle die Kamele hätten tränken können. Das sah Rebekka und dennoch bietet sie an, die Kamele zu tränken. Und dann muss man sich vorstellen, war das eine ganze Portion Arbeit. Wir erinnern uns, es sind 10 Kamele. Wissen Sie, wie viel Wasser ein Kamel trinken kann? In 15 Minuten 200 Liter. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was die Rebekka da anbietet. Das war gefährlich. Das riecht extrem nach Arbeit. Aber sie hat es gemacht, obwohl sie wusste, was ein Kamel trinken kann. Und die haben ja eine 800 Kilometer lange Reise hinter sich gehabt. Die waren also durstig. Auch wenn sie nicht diese volle Portion gegeben hat, so war das doch ordentlich Arbeit. Wir lernen bei Rebekka eine Dienstbereitschaft, die noch eine Schippe drauflegt auf das, was eigentlich verlangt oder erbeten wurde. Es ist eine Dienstbereitschaft, die wir aus eigener Kraft in uns nicht haben und für die wir Jesus Christus brauchen. Matthäus 20. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus hat uns gedient. Der Herr der Herrlichkeit kommt aus dem Himmel herab und wäscht uns die Füße und bezahlt für unsere Sünden mit einem schrecklichen, grausamen Leidenstod am Kreuz. Das hat er für dich, das hat er für mich, das hat er für uns getan. So hat Christus uns gedient. Danke, Herr Jesus. Danke für diesen Dienst am Kreuz, an dem du für uns gelitten hast. Der Philosoph Søren Kierkegaard sagt, dass einer Christ geworden ist, erkennt man daran, dass er wie Rebekka handelt. Ich will nicht bloß dir zu trinken geben, sondern auch deinen Kamelen. Gottes Wort sendet uns aus in unsere Ehen, Familien, in unsere Gemeindesituation, an unseren Arbeitsplatz und sendet uns aus mit dieser Bereitschaft zu dienen, mehr zu geben, als gefordert ist. Nicht nur zu trinken zu geben, sondern auch den Kamelen trinken zu geben. Ich habe das im April erlebt. Ich war in Süddeutschland, hatte einen Dienst, war vorher in Karlsruhe über den Schlossplatz gelaufen, hatte schmutzige Füße bzw. Schuhe, komme zu dem schwäbischen Ingenieur und seiner Frau, werde wunderbar bewirtet und wenig später geht es dann zu einem Vortrag. Ich habe mich kurz ausgeruht und mich nochmal gesammelt, komme aus meinem Zimmer heraus, das mir dort für die 2 Stunden angewiesen wurde und finde meine Schuhe geputzt vor der Tür. Ich habe gestaunt und habe mich bedankt, gedacht, Manometer, das sind Gastgeber. Die haben mir nicht nur zu essen und zu trinken gegeben und mich so herzlich begrüßt, sondern da wurden selbst die Schuhe noch geputzt. Ich wünsche uns diese Dienstbereitschaft, die wir aus der Verbindung mit Jesus Christus bekommen und an der man ablesen kann, dass wir zu Christus gehören. Bete, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hört und erhört dein Gebet. Bleibe rein, lebe gegen den Geist der Zeit in Reinheit wie Rebekka, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und diene, diene durch Christus, so wie Rebekka diente. Ich will nicht nur dir, sondern auch deinen Kamelen zu trinken geben. Amen.